Ja, ich möchte uns jetzt gern den Bibeltext für heute lesen. Er ist aus 1. Samuel 4, Verse 12 bis 22. Da lief einer von Benjamin aus dem Heer, kam am selben Tag nach Silo und hatte seine Kleider zerrissen und Erde auf seinen Kopf gestreut. Und sieh, als er hinkam, saß Eli auf dem Stuhl und gab Acht nach der Straße hin, denn sein Herz bangte um die Lade Gottes. Als der Mann in die Stadt kam, um die Kunde zu bringen, schrie die ganze Stadt. Als Eli das laute Schreien hörte, fragte er: Was ist das für ein lautes Getümmel? Da kam der Mann schnell und berichtete es Eli. Eli war 98 Jahre alt und seine Augen waren starr geworden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Der Mann sagte zu Eli: Ich komme aus der Schlacht und heute bin ich aus der Schlacht geflohen. Er aber sagte: Wie ist es gegangen, mein Sohn? Da antwortete der Bote: Israel ist vor den Philistern geflohen und eine große Niederlage ist dem Volk geschehen. Und deine beiden Söhne, Hophni und Pinhas, sind gestorben und die Lade Gottes ist genommen. Als er aber die Lade Gottes erwähnte, fiel Eli rücklings vom Stuhl beim Tor, brach sich den Hals und starb, denn er war alt und ein schwerer Mann. Er hatte Israel 40 Jahre lang gerichtet. Seine Schwiegertochter, die Frau des Pinhas, war schwanger und sollte gebären. Als sie die Kunde hörte, dass die Lade Gottes genommen und ihr Schwiegervater und ihr Mann tot waren, krümmte sie sich und gebar, denn ihre Wehen kamen über sie. Und als sie im Sterben lag, sagten die Frauen, die neben ihr standen: Fürchte dich nicht, du hast einen Sohn geboren. Aber sie antwortete nichts und nahm es auch nicht zu Herzen. Sie nannte den Jungen Ichabod und sagte: Dahin ist die Herrlichkeit von Israel, weil die Lade Gottes genommen war und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Sie sagte noch einmal: Dahin ist die Herrlichkeit von Israel, denn die Lade Gottes ist genommen. Worte des lebendigen Gottes.
Ja, herzlich willkommen von zu Hause. Wie ihr vielleicht von Johann schon gehört habt, muss meine Familie leider momentan in Quarantäne sein. Das hat sich erst sehr kurzfristig heute Vormittag herausgestellt. Aber ich möchte gar nicht mehr Worte darüber verlieren, nur sagen, das passt vielleicht auch ganz gut zur Predigt heute. Und damit lasst uns doch einsteigen mit einem Gebet. Allmächtiger Gott, danke für deine Güte. Danke für dein lebendiges Wort. Wir bitten dich, dass du dein Wort nun wirksam werden lässt in unserem Leben. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Ja, wenn man zwischen Kulturen lebt, wie wir in der LEC, dann entdeckt man immer mal wieder Unterschiede zwischen zwei Kulturen, die zum Nachdenken anregen. In der letzten Woche ist mir ein solcher Unterschied bei der Predigtvorbereitung besonders aufgefallen. Heute geht es ja um verlorene Herrlichkeit, Israels verlorene Herrlichkeit. Und natürlich gibt es bestimmte Dinge, die wir im Deutschen als herrlich bezeichnen würden. Herrliches Wetter, herrliche Aussicht, ein herrliches Kunstwerk vielleicht. Aber denk mal an Herrlichkeit. Selbst mit Googlen konnte ich kaum etwas finden, das wirklich Herrlichkeit hat, dem wir Herrlichkeit zuschreiben. Ja, vergleich das mit dem Gebrauch des gleichbedeutenden Wortes Glory im Englischen. Man entdeckt im Englischen Glory an allen Ecken und Enden. Die Glory eines siegreichen Teams, Glory einer Hochzeit, Glory of England natürlich. Irgendwie scheint im Englischen alles Glory zu besitzen. Aber nur weil man ein Wort nicht gebraucht, heißt das natürlich noch lange nicht, dass das Konzept nicht vorhanden ist. Nur verwendet man vielleicht andere Begriffe dafür. Vielleicht spricht man vom Ruhm einer Mannschaft, von einer prachtvollen Hochzeit, aber das Konzept von etwas Großartigem, also etwas, dessen man sich rühmt, auf das man seinen Stolz setzt, das macht uns aus. Dieses Konzept von Herrlichkeit gibt es auch bei uns. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, in unserer Natur, menschlichen Natur, scheint ein Suchen und Streben nach einer Herrlichkeit verankert zu sein, die uns Identität stiftet. Wo wir sagen, ja, das macht uns aus. Vereinfacht lässt sich das vielleicht sogar herunterbrechen auf eine einfache Formel. Sag mir, worauf du stolz bist, und ich sag dir, was deine Herrlichkeit ist. Was ist deine Herrlichkeit? Was ist die Sache, mit der du Ruhm und Ehre und deinen Stolz so sehr verknüpfst, dass sie zu verlieren einem Identitätsverlust gleichkommen würde? Manchmal erkennt man seine Herrlichkeit erst dann, wenn man sie verloren hat. Manchmal nimmt man das, was unsere Herrlichkeit ausmacht, als selbstverständlich, als gegeben an. Sie verlieren zu können, ist manchmal undenkbar. Nun, heute geht es, wie schon gesagt, um die verlorene Herrlichkeit von Israel. Das wird gleich am Anfang schon deutlich, als ein erschöpfter Mann von einem Schlachtfeld gerannt kommt. Philister und Israeliten hatten um die Herrschaft über das verheißene Land gekämpft, und das Aussehen dieses Mannes spricht Bände. Er hatte seine Kleider zerrissen, lesen wir in Vers 12, und Erde auf seinen Kopf gestreut. Und daran sieht man, das sind keine Kampfspuren, das sind Spuren großer Trauer, großer Schmach. Schmach ist ja das Gegenteil von Herrlichkeit. Dieser Mann kommt nicht mit einer ruhmvollen Siegesbotschaft, er verkündet verlorene Herrlichkeit. Lasst uns an der Stelle vielleicht kurz den vorigen Abschnitt in Erinnerung rufen. Er begann schon mit einer herben Niederlage für die Israeliten, und eigentlich dürfte das gar nicht passieren. Der Gott des Universums hatte einen Bund mit Israel geschlossen. Dieser Gott hatte sich darüber hinaus schon als unbesiegbarer Krieger erwiesen. Er hatte die Supermacht Ägypten im Alleingang entscheidend besiegt. Er hatte Israel aus der ägyptischen Sklaverei gerettet. Hatte das Volk 40 Jahre in der Wüste behütet und geführt und dann in der Zeit von Josua das Land im Wesentlichen für sie eingenommen. Wenn wir an Gott denken, kommt uns nicht unbedingt das Bild eines Kriegers in den Sinn, aber das ist ein zwingendes Bild, denn nur wenn Gott seine Feinde besiegt, kann er auch Frieden schenken. Und das hat er seinem Volk verheißen. Nun, dieser mächtige Gott hatte also einen Bund mit Israel geschlossen. Dieser Bund kam in der sogenannten Bundeslade zum Ausdruck. Die Lade Gottes repräsentierte damit Gottes Gegenwart in Israels Mitte. Wer die Bundeslade auf seiner Seite hatte, dem winkte der Sieg, so das Denken der Israeliten. Und so lautet Israels Lösung nach dieser ersten Niederlage, dass sie ihren Gott nur ins Feldlager bringen müssen, und dann winkt ihnen der Sieg. Wie wir allerdings letzte Woche auch schon gesehen haben, gibt es dabei ein Problem mit Gottes Macht, und dieses Problem besteht einfach darin, dass es Gottes Macht ist und nicht unsere. Den Gott des Universums kann man nicht zwingen, sich auf unsere Seite zu stellen. Und wenn Gott auf unserer Seite stehen soll, unser Verbündeter sein soll, dann müssen wir auf seiner Seite stehen. Herrlichkeit winkt also dem, der auf Gottes Seite steht. Und genau hier beginnt Israels Problem. Israel hatte sich von Gott abgewandt. Und dafür waren ausgerechnet Israels Priester, Eli und seine Söhne Hophni und Pinhas, verantwortlich. Die Rolle von Israels Priestern war es, die Beziehung mit Gott aufrecht zu erhalten, durch den Opferdienst, durch den Dienst im Heiligtum Und auch durch die Lehre von Gottes Geboten sollten sie sicherstellen, dass Israel Gottes Bund einhielt, auf Gottes Seite blieb. Und ausgerechnet die Priester hatten sich aber auf die Gegenseite gestellt. Und daraus drohen Konsequenzen. Wir machen uns das vielleicht nicht bewusst, aber diese Situation stellt auch für Gott ein Problem dar. Er hatte sich mit Israel verbündet und wenn Israel eine Niederlage erleidet, dann leidet auch Gottes Ruf, Gottes Herrlichkeit. Und vielleicht denken sich die Israeliten deshalb sogar, dass letzten Endes Gott gar nichts anderes übrig bleibt, als ihnen den Sieg zu schenken. Schließlich würde er sich sonst vor der ganzen Welt blamieren. Wie also wird Gott damit umgehen? Denkt Gott genauso über seine Herrlichkeit? Nun, wenn wir uns an dieser Stelle wieder zurück an den Anfang begeben von unserem Abschnitt, dann entdecken wir dort, dass nicht alle in Israel von dieser Strategie überzeugt zu sein scheinen. Unsere Aufmerksamkeit richtet sich auf Eli, der an der Straße sitzend nach Neuigkeiten fiebert, und man gewinnt den Eindruck, dass der Priester Eli seine Zweifel an dieser Strategie mit der Bundeslade gehabt haben muss. Denn hier lesen wir in Vers 13, sein Herz bangte um die Lade Gottes. Das ist unser erster Punkt, sein Herz bangte um die Lade Gottes. Nun, einerseits ist bemerkenswert, dass Eli zwar um die Lade bangt, aber nicht um seine eigenen Söhne. Vielleicht liegt das daran, dass Gottes Urteilsspruch schon über sie ergangen war. Vielleicht hatte er sich damit abgefunden, dass sie verloren sein würden. Vor allem, wenn sie mit der Lade Gottes in so engen Kontakt kommen würden und mit ihr sogar in den Kampf ziehen würden. Aber gleichzeitig möchte man auch nachhaken und fragen Eli, warum bangst du um die Lade Gottes? Ist Gott nicht mächtig genug, dass man wirklich um seine Lade bangen müsste? Ist Gott nicht in der Lage, sich selbst und seine Lade zu beschützen? Immer wieder haben wir in den vorigen Kapiteln den Eindruck bekommen, dass Elis Bild von Gott zu klein ist. Also wie auch unsere Vorstellung von Gott meist zu klein ist. Vielleicht ist das der Hintergrund, warum Eli um die Lade Gottes bangt. Aber man könnte diesen Satz auch etwas anders übersetzen. Vielleicht bangt Eli nicht um die Lade Gottes, sondern wegen der Lade Gottes. Gott hatte ihm angekündigt, dass seine beiden Söhne an einem Tag sterben würden. Und nun sind sie mit der Lade unterwegs. Bangt Eli also vielleicht gar nicht um die Lade, sondern wegen dem, was die Lade Gottes anrichten könnte. Und beides ist im Hebräischen möglich. Und wie wir im Abschnitt sehen werden, findet auch beides seine Berechtigung. Die Ankündigung über Hophni und Pinhas wird tatsächlich erfüllt. Sie sterben am selben Tag. Aber gleichzeitig geschieht auch etwas, was niemand für möglich gehalten hätte. Die Lade Gottes wird von den Philistern geraubt. Dies erscheint als dramatische Niederlage Gottes. Vielleicht hatte Eli also recht und bangte um die Lade Gottes. Und diese Katastrophe, der Verlust der Lade, bringt im nächsten Abschnitt auch das Ende von Elis Herrlichkeit mit sich. Das ist unser nächster Punkt, das Ende von Elis Herrlichkeit. In Vers 15 erfahren wir, dass Eli zu diesem Zeitpunkt 98 Jahre alt war, seine Augen waren starr geworden, also vermutlich aufgrund von grauem Starr wurde er blind, und deshalb verpasst er zunächst auch die Ankunft des Boten. Aber ich denke, auch das passt irgendwie in das Bild eines Mannes, der seiner Rolle nicht gerecht wird und dessen Ende naht. Als er schließlich den geflohenen Mann fragt, wie es ergangen ist, da antwortet der Bote in Vers 17, schaut es ruhig mit an, Israel ist vor den Philistern geflohen. Und eine große Niederlage ist dem Volk geschehen und deine beiden Söhne Hophni und Phinehas sind gestorben. Der Bericht des Boten steigert sich auf Eli bezogen von schlimm zu schlimmer zu noch schlimmer. Aber all das hätte Eli wohl noch verkraften können. Sein Ende naht und das Ende seiner Herrlichkeit naht, als der Bote von der für ihn schlimmsten vorstellbaren Katastrophe berichtet. Und die Lade Gottes ist genommen. Die Lade Gottes ist genommen. Damit man sich das Ausmaß dieser Katastrophe vorstellen kann, muss man sich vergegenwärtigen, dass die Lade Gottes das Volk seit dem Berg Sinai immer und überall hin geführt hatte. Die Lade Gottes bedeutete so viel wie Immanuel, Gott mit uns, für Israel. Die Lade definiert Israels Identität und gewährleistet seine Existenz, die Existenz des Volkes. Und man könnte sogar sagen, ohne Lade gibt es kein Israel. Und so bringt der Verlust der Lade auch das Ende von Eli mit sich, wie wir in Vers 18 lesen. Als der Bote aber die Lade Gottes erwähnte, fiel Eli rücklings vom Stuhl beim Tor, brach sich den Hals und starb, denn er war alt und ein schwerer Mann. Er hatte Israel 40 Jahre lang gerichtet. 40 Jahre, eine lange Zeit. Nachdem wir uns erst über die Bedeutung der Lade Gedanken gemacht haben, vermitteln diese letzten Worte einen Eindruck von der Bedeutung Elis für Israel. Das kommt hier auch in einem Wortspiel noch deutlicher zum Ausdruck, denn das Wort für schwer ist im Hebräischen das gleiche wie das Wort für herrlich oder Herrlichkeit. Das hat eine doppelte Bedeutung, wenn man bedenkt, dass die Anklage gegen Eli lautete, dass er sich mit seinen Söhnen am Opferfleisch mästet. Sein Übergewicht und seine Herrlichkeit verschmelzen hier zu ein und demselben. Es scheint, als wäre Elis Herrlichkeit auf Kosten von Gottes Herrlichkeit gewonnen worden. Sein Vergehen am Opferfleisch ist es deshalb hier auch am Ende das, was seinen Tod bewirkt. Mit seinem Ende ist auch die Herrlichkeit seiner Priesterdynastie zu Fall gekommen. Genauso wie Gott es vorhergesagt hat. Was wir hier also sehen, ist, dass Gott immer noch in Kontrolle ist. Die Lade mag sich in philistischen Händen befinden, aber Gott ist immer noch in Kontrolle. Was wir auch daran erkennen, ist, dass nicht Gottes Herrlichkeit seine Macht unter dem Verlust der Lade leidet. Und das sehen wir noch viel deutlicher nächste Woche. Sondern die Herrlichkeit Israels ist verloren. Und der letzte Abschnitt dreht sich deshalb um das Ende von Israels Herrlichkeit. Das Ende von Israels Herrlichkeit. An dieser Stelle wechselt der Handlungsort von der Straße von Silo, einem öffentlichen Ort, in das Haus des Phinehas, wo seine Frau verfrüht von Wehen ergriffen wird. Und wir lesen in Vers 19, seine Schwiegertochter, die Frau des Phinehas, war schwanger und sollte gebären. Als sie die Kunde hörte, dass die Lade Gottes genommen und ihr Schwiegervater und ihr Mann tot waren, krümmte sie sich und gebar, denn ihre Wehen kamen über sie. Das ist eine große Tragödie. Also sie steht völlig im Gegensatz zu einer früheren Geburt, zu Anfang des Buchs. Als Hannah den Samuel nach langem Warten zur Welt bringt, ist es ein Anlass zu größter Freude. Immer wieder taucht dort das Wort Erbeten auf. Samuel war vom Herrn erbeten, weil Hannah in ihrer Kinderlosigkeit so lange und sehnsüchtig ein Kind erbeten hatte. Und nun war es endlich da. Gott hat ihr einen Sohn geschenkt. Hier sind die Vorzeichen dagegen umgekehrt. Auch hier kommt ein Sohn zur Welt, aber nichts von dieser Situation ist erbeten. Statt Leben für Israel bringt diese Geburt Tod. Selbst als die Frauen bei ihr sagen, fürchte dich nicht, du hast deinen Sohn geboren, die größte Ehre für eine Frau damals, darin klingt auch eine verlorene Ehre, Herrlichkeit an, dann bleibt die Mutter doch untröstlich. Sie antwortete nichts und nahm es auch nicht zu Herzen. Das Einzige, was sie noch schafft, es ihrem Sohn einen Namen zu geben, Ichabod, wo ist die Herrlichkeit? Wo ist die Herrlichkeit? Am Ende konnte sie nur noch an eins denken, über eins trauern. Dahin ist die Herrlichkeit von Israel. Und während es beim ersten Mal noch mit den Worten ergänzt wird, wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes, dann wird beim zweiten Mal klarer, dass weder ihr Schwiegervater noch ihr Mann zur Herrlichkeit Israels beigetragen hatten. Nein, Vers 22, sie sagte noch einmal, dahin ist die Herrlichkeit von Israel, denn die Lade Gottes ist genommen. Letztlich war die Herrlichkeit des Priesters Eli nicht die Herrlichkeit Israels. Vielleicht haben sich vor allem Elis Söhne in diese Richtung aufgespielt. Sie hatten Gott gering geachtet und sich selbst auf einen erhöhten Platz der Herrlichkeit gestellt. Und ein Kommentator schreibt deshalb auch dazu, dass die Frau von Pinas hier auf ihrem Sterbebett wohl mehr theologische Erkenntnis äußert als Pinas in seinem ganzen Leben. Er hatte sich nicht um Gott gekümmert. Aber er ergänzt auch Folgendes. Sie hat nicht recht mit ihrer Aussage. Denn nicht die Bundeslade ist die Herrlichkeit Israels. Die Lade ist nur das äußerliche Symbol der eigentlichen Herrlichkeit. Und die besteht aus Gottes Herrlichkeit in Israels Mitte. Gottes Herrlichkeit in Israels Mitte. Das war Israels Herrlichkeit. Dass der Gott des Universums sich mit Israel verbünden würde. Das war seine Herrlichkeit. Und Israel hatte sich schon viel früher von Gott abgewandt. Es war also nicht Gott, der ihnen durch die Einnahme der Lade gewissermaßen verloren gegangen war. Nein, sie selbst hatten sich aus Gottes Gegenwart entfernt. Sie selbst hatten ihre innere Herrlichkeit schon aufgegeben. Der Herrlichkeit Gottes tut es keinen Abbruch, wo er sich befindet, wo diese Lade sich befindet. Aber die Herrlichkeit von Israel und, man kann ergänzen, die Herrlichkeit der Gemeinde heute ist Gottes Gegenwart in unserer Mitte. Gottes Gegenwart in unserer Mitte. Kein äußerliches Symbol wie die Lade kann sie garantieren. Nein, worauf es ankommt, ist, dass die Gemeinde innerlich die Nähe sucht. Die Nähe zu Gott. Und ich denke, das sollte uns zu denken geben, vor allem, wenn es Sünde in unserem Leben gibt, die wir auf die leichte Schulter nehmen. Damit nehmen wir auch die Gegenwart Gottes als selbstverständlich, als gegeben hin. Und vielleicht steuern wir dadurch auf eine Katastrophe zu. Am Anfang der Predigt hatte ich gefragt, was ist deine Herrlichkeit? Womit verknüpfst du, womit verknüpfen wir Ruhm und Ehre und unseren Stolz auf eine Weise, dass diese Sache zu verlieren einem Identitätsverlust gleichkommen würde? Nun, die Israeliten damals nahmen die Gegenwart Gottes als selbstverständlich an. Sie konnten sich nicht vorstellen, sie zu verlieren. Und so kann es auch uns heute gehen. Wenn man sich heute vielleicht nicht ganz sicher war, ob man in den Gottesdienst kommen will, ist das vielleicht ein Warnzeichen, dass man Gottes Gegenwart in dieser besonderen Gottesdienstzeit als selbstverständlich, als nichts Besonderes wahrnimmt. Das gleiche gilt für die stille Zeit. Wenn man seine stille Zeit vernachlässigt, dann ist uns Gottes Gegenwart vielleicht nicht wichtig genug. Andere stellen möglicherweise die Herrlichkeit der Gemeinde vielleicht mit ihren äußeren Symbolen gleich. So wie die Israeliten damals die Lade Gottes mit ihrer Herrlichkeit verwechselten, so können auch wir unsere Herrlichkeit in einem glorreichen Gottesdienst sehen, im Abendmahl, in der Taufe, vielleicht sogar in einer besonders guten Predigt oder den Pastoren oder, aber so wichtig das alles natürlich ist für die Erbauung der Gemeinde und für die Anbetung Gottes, so stellen diese äußeren Symbole auch nicht Gottes Gegenwart dar. Gottes Gegenwart in unserer Mitte, das ist die geistliche Wahrheit, die in diesen äußeren Symbolen zum Ausdruck kommt. Und das ist die Herrlichkeit der Gemeinde. Letztlich müssen wir uns eingestehen, dass wie Israel, so auch wir diese Herrlichkeit Gottes in unserer Mitte, seine Gegenwart, nie verdienen könnten. Israel hatte sich von Gott abgewandt und dadurch seine Herrlichkeit verloren. Aber wir sollten uns nicht einbilden, wir wären besser. Wenn es nach uns ginge, wäre es nicht anders. Wie gut also, dass wir Gottes Gegenwart in unserer Mitte nicht verdienen müssen. Nicht wir müssen sie garantieren, auch kein Priester oder Pastor kann sie garantieren. Nein, Jesus Christus ist derjenige, der uns durch sein vollkommenes Leben und seinen vollkommenen Tod Gottes Gegenwart schenkt. Jesus war sich nicht zu schade, um für uns seine Herrlichkeit bei seinem himmlischen Vater aufzugeben, denn er ist Mensch geworden. Und selbst als Mensch hat er seine unverkennbare Herrlichkeit in seinem Leben nicht festgehalten, sondern sie am Kreuz für uns aufgegeben. So wie die Lade von Israel genommen wurde aufgrund ihrer Sünden, so wurde auch Jesus von uns genommen, aufgrund der unseren. Dahin war Israels Herrlichkeit, als Jesus am Kreuz starb. Aber was für eine große Niederlage und Schmach aussah, 3 Tage lang, entpuppte sich 3 Tage später als Gottes größten Sieg. Und nun, nach diesem Sieg, verheißt Jesus Christus: Seht, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er ist Gottes Gegenwart in unserer Mitte. Er ist unsere Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit kann uns niemand rauben. Seine Herrlichkeit wird niemals enden. Also, ist Jesus deine Herrlichkeit? Verknüpfst du mit ihm deinen Ruhm, deine Ehre, deinen Stolz? Wäre ihn zu verlieren die größte Katastrophe deines Lebens? Und wenn das so ist, wie wirst du das zum Ausdruck bringen in deinem Leben diese kommende Woche? Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für deine große Herrlichkeit in der Gemeinde. Jesus Christus, deine Gegenwart in unserer Mitte. Dafür preisen wir dich. Und Herr, wir bekennen dir, dass wir diese Herrlichkeit manchmal als selbstverständlich annehmen. Bitte vergib uns dafür. Und schenk uns ein Herz, das für deine Herrlichkeit schlägt. Schenk uns ein Herz, das sich nach deiner Gegenwart mehr und mehr sehnt. Das jede Gelegenheit wahrnimmt, um diese Gegenwart zu feiern und wahrzunehmen. All das bitten wir im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Amen.